Also wenn man sich mit antiken Texten beschäftigt, da erwartet man ja oft so eine, naja, so eine gewisse historische Distanz, oder?
Ja, total. Man denkt, das ist alles ewig weit weg und hat mit uns heute nichts mehr zu tun.
Genau. Man geht irgendwie davon aus, dass man diese Schriften wie so Ausstellungsstücke in einem Museum betrachtet. So sicher hinter dickem Panzerglas, interessant für Historiker, aber halt ohne direkte Relevanz für den eigenen modernen Alltag.
Das ist so die Standarderwartungshaltung, ja.
Aber dann stößt man manchmal auf Analysen, die dieses metaphorische Panzerglas einfach zack komplett zertrümmern. Und genau das ist unsere Mission für dich heute.
Eine sehr gute Mission, wie ich finde.
Ja, absolut. Wir werfen nämlich heute einen extrem detaillierten Blick auf die Vorlesungsnotizen von Dr. John Oswald. Genauer gesagt auf seine 20. Sitzung. Da seziert er quasi die Kapitel 40 und 41 des Jesaja-Buches.
Richtig. Und wir wollen hier für dich herausfiltern, wie so ein scheinbar dichter und jahrtausende alter Text plötzlich und wirklich völlig unerwartet hochaktuelle analytische Antworten liefert.
Antworten auf ganz persönliche existenzielle Krisen, oder? Und auf dieses Gefühl von völlig absoluter Überforderung, das wir ja alle irgendwie kennen. Also okay, lass uns das mal aufschlüsseln.
Gerne.
Wir befinden uns in Oswalds Analyse an einem massiven literarischen Wendepunkt. In den ersten 39 Kapiteln ging es ja um ganz konkrete Bedrohungen durch die Assyrer, richtig?
Genau, die Assyrer standen quasi vor der Tür.
Und es ging um das grundlegende Konzept des Vertrauens in dieser Bedrohungslage. Aber dann macht der Text plötzlich einen gigantischen, völlig unangekündigten Sprung.
Ja, und um dich hier als Zuhörer direkt mal historisch zu verorten, wir verlassen hier die Welt der ersten 39 Kapitel. Die dienten quasi als so eine theologische Vorarbeit.
Okay, verstehe.
Dort wurde etabliert, dass Vertrauen die absolute Basis ist. Aber mit Kapitel 40 betreten wir einen komplett neuen Raum. Es geht auf einmal nicht mehr um unmittelbare physische Bedrohungen durch herannahende Heere.
Sondern
um die psychologische und theologische Realität einer ganzen Gesellschaft, die sich im Exil befindet. Wir sprechen ja auf einmal über Gnade, über die tieferen Mechaniken der Erlösung.
Wow, okay.
Und vor allem darüber, wie man überhaupt noch vertrauen kann, wenn man scheinbar alles, wirklich alles verloren hat.
Da muss ich direkt mal einhaken. Denn um die Tragweite davon überhaupt zu begreifen, müssen wir kurz über dieses massive chronologische Rätsel sprechen, das Dr. Oswald da aufwirft.
Oh ja, das chronologische Problem.
Ja, der Text springt nämlich von etwa 701 vor Christus auf ungefähr 560 vor Christus.
Ein gewaltiger Sprung.
Das sind einfach mal gut 150 Jahre in die Zukunft. Wir landen da völlig unvermittelt mitten im babylonischen Exil.
Genau.
Wenn ich das jetzt mal ganz kritisch betrachte, also wenn ich dir heute mit emotionaler Präzision beschreibe, was eine Gesellschaft im Jahr 2176 durchmacht, da würdest du mich doch bestenfalls für einen Science-Fiction-Autor halten, oder?
Wahrscheinlich würde ich dich eher für komplett verrückt erklären, ja.
Eben. Ist es da nicht intellektuell viel redlicher, dieser modernen akademischen Konsensmeinung zu folgen? Die sagen ja oft, das war gar nicht der historische Jesaja, sondern das waren spätere Autoren.
Richtig, ein Komitee sozusagen, das im Nachhinein aufgeschrieben hat.
Genau, die das quasi rückwirkend angepasst haben.
Das ist eine völlig legitime Frage. Und genau diesen Punkt adressiert Oswald auch sehr, sehr ausführlich.
Okay, und was sagt er dazu?
Naja, diese gängige wissenschaftliche Theorie, die wird ja in der Forschung oft als Deutero-Jesaja oder sogar Trito-Jesaja bezeichnet, die geht eben davon aus, dass dieses Buch das Produkt eines Komitees ist. Ein Komitee, das über Jahrhunderte hinweg daran gearbeitet hat.
Um den Text an spätere historische Ereignisse anzupassen.
Ganz genau. Aber Oswald argumentiert extrem scharf dagegen. Und er zitiert dabei ein wirklich wunderbares Sprichwort, das ich sehr liebe.
Das Hören.
Er sagt, ein Kamel ist ein Pferd, das von einem Komitee entworfen wurde.
Oh, das ist ein großartiges Bild.
Ja, oder? Ein derartiges literarisches Meisterwerk mit dieser unglaublichen sprachlichen und theologischen Tiefe, das kann eigentlich nicht von einem jahrhundertelangen tagenden Komitee stammen.
Stimmt. Wenn man sich literarische Meisterwerke ansieht, die wirken doch immer aus einem Guss. Die haben eine ganz spezifische, kohärente Stimme.
Was hier aber faszinierend ist, und da nutzt Oswald den Text selbst als strukturellen Beweis, ist die Sache mit den Details.
Was für Details meinst du?
Also, wenn dieser zweite Teil tatsächlich von Autoren geschrieben wurde, die während des babylonischen Exils lebten, dann müssten wir eigentlich eine absolute Fülle von spezifischen zeitgenössischen Details finden.
Ach so, ja klar. Weil sie ja dort lebten.
Genau. In den ersten 39 Kapiteln wimmelt es ja nur so von konkreten historischen Verweisen. Da werden Könige beim Namen genannt, da werden ganz spezifische Baumaßnahmen erwähnt.
Ja, dieser Hiskia-Teich zum Beispiel. Oder Mauern.
Richtig. Aber ab Kapitel 40 verschwinden diese greifbaren geografischen und historischen Details fast vollständig. Es gibt sie einfach nicht mehr.
Ah, ich verstehe. Das heißt, ein Autor, der tatsächlich in Babylon am Fluss sitzt und dieses Exil gerade durchlebt, der hätte unweigerlich über die spezifischen Straßen Babylons geschrieben.
Ganz genau.
Über die aktuelle Politik dort oder die Architektur der Stadt. Einfach weil es seine direkte Lebensrealität wäre.
Exakt. Oswald argumentiert deshalb, dass Jesaja die spezifischen historischen Koordinaten dieser Zukunft gar nicht kannte. Und er musste sie auch gar nicht kennen.
Weil es ihm der Heilige Geist eingegeben hat.
Genau. Die Inspiration, die er erhielt, die lieferte ihm keinen detaillierten Stadtplan von Babylon.
Das wäre ja auch irgendwie absurd.
Ja. Die Inspiration lieferte ihm vielmehr die exakte theologische und psychologische Verfassung der künftigen Verbanden.
Er sprach also quasi direkt in die tiefe Entmutigung einer Generation hinein, deren komplettes Weltbild kollabiert war.
Ganz genau. Und das bringt uns zum eigentlichen Kern dessen, was diesen Leuten dort gesagt wird.
Man muss sich das echt mal plastisch vorstellen, finde ich. Diese Verbanden, die haben ja nicht nur einfach einen Krieg verloren oder so.
Nein, die haben alles verloren. Ihr Zuhause, ihren Status.
Und in der antiken Denkweise bedeutete die Zerstörung des eigenen Tempels ja unweigerlich, dass der eigene Gott entweder tot, schwach oder extrem wütend auf einen ist.
Richtig, das war der absolute theologische Nullpunkt für die.
Und die allerersten Worte, die in diesem neuen Textabschnitt an sie gerichtet werden, lauten in Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk.
Ja, ein extrem bekannter Vers.
Aber wenn wir ehrlich sind, im ersten Moment klingt das für unsere modernen Ohren nach einer sehr, sehr weichen Reaktion. Fast schon infantilisierend, wenn man an so ein massives Trauma denkt.
Wie meinst du das genau?
Naja, man stellt sich unweigerlich eine Kuscheldecke vor. Jemanden, der einem sanft über den Kopf streichelt und sagt, ach, wird schon wieder.
Ja, das ist eine super Beobachtung. Und diese Assoziation ist ein wirklich hervorragendes Beispiel dafür, wie sprachliche Evolution unser Textverständnis komplett verzerren kann.
Okay.
Oswald dekonstruiert dieses moderne, weichgewaschene Verständnis von Trost. Wenn wir uns zum Beispiel die englische King James Übersetzung von 1611 ansehen, die wählt ja den Begriff Comfort.
Genau. Heute heißt das sich einkuscheln, warm Fuzzies und so weiter.
Heute ja. Aber wir müssen die Etymologie betrachten. Das Wort leitet sich vom lateinischen fortis ab. Und fortis bedeutete stark.
Warte, also wenn ich das richtig verstehe, bedeutete Trost damals nicht primär Mitleid oder Sympathie?
Nein, überhaupt nicht. Es ging darum, jemandem buchstäblich Stahl ins Rückgrat zu gießen.
Wow. Okay, also es geht um Ermutigung, aber im radikalsten Sinn.
Exakt. Und wenn wir dieses theologische Konzept mal auf das Neue Testament ausweiten, da wird der Heilige Geist ja sehr oft als der Tröster bezeichnet.
Stimmt.
Da bekommt es plötzlich eine immense Tiefe. Wenn eine Gesellschaft oder ein Individuum völlig am Boden liegt, dann geht es dem Tröster nicht darum, diesen Zustand einfach nur zu bedauern und die Leute in Watte zu packen.
Sondern er tritt auf den Plan, um sie zu stärken.
Ja, er injiziert eine innere Stabilität und Widerstandskraft. Er macht sie fähig, sich wieder aufzurichten, wenn das Leben sie so richtig brutal niedergeschlagen hat.
Das ist ein völliger Paradigmenwechsel für mich. Das heißt, falsche Übersetzungen in unserem Kopf sorgen für falsche Erwartungshaltungen im echten Leben.
Ganz genau so ist es.
Wir warten in unseren persönlichen Krisen ganz oft auf die sprichwörtliche Kuscheldecke. Aber eigentlich wird uns ein Werkzeug zur Resilienz angeboten.
Sehr schön zusammengefasst.
Aber weißt du, selbst mit einem frisch gestärkten Rückgrat aus Stahl steht diese exilierte Gruppe ja immer noch vor enormen logischen Hürden.
Oh ja, das tun sie.
Wenn man echt alles verloren hat, stellen sich unweigerlich massive, sehr harte Fragen an das Leben und natürlich auch an Gott.
Drei Fragen, um genau zu sein.
Genau. Die erste Hürde, die Oswald hier herausarbeitet, ist die Frage der Intention. Also, will diese höhere Macht uns überhaupt noch helfen? Wir haben ja offensichtlich als Gesellschaft komplett versagt, sonst wären wir ja nicht im Exil.
Eine sehr berechtigte Frage der Leute damals. Und diese Frage nach der Freiwilligkeit Gottes beantwortet der Text dann direkt in den Versen 3 bis 5 des 40. Kapitels.
Das ist die Passage mit der Straße, oder?
Richtig. Es ist die Passage, in der davon gesprochen wird, eine Straße in der Wüste zu bauen. Das sind übrigens dieselben Worte, die später im Neuen Testament von Johannes dem Täufer aufgegriffen werden.
Und was ist die theologische Antwort darauf?
Die lautet: Gott wartet eben nicht darauf, dass die völlig erschöpften und traumatisierten Menschen mühsam einen Weg zurück in seine Gunst finden.
Ah, er lässt sie nicht zu sich kriechen.
Nein, die Initiative geht vollständig von ihm aus. Er macht sich selbst auf den Weg direkt in ihre Wildnis hinein.
Da nutzt Oswald ja diese fantastische historische Anekdote, um das Ausmaß dieser göttlichen Initiative zu veranschaulichen. Das fand ich genial.
Du meinst die Sache mit Argitoneo?
Genau. Dieser Industrielle aus den 1930er Jahren, der hat doch diese gigantischen Erdbewegungsmaschinen erfunden.
Ja, und ist nebenbei in so einem B-26-Bomber durch die Gegend geflogen, um zu seinen Baustellen zu kommen.
Stimmt, verrückter Typ. Aber das Bild passt so gut. Wenn der Text davon spricht, dass Täler angehoben und Berge abgetragen werden sollen, dann heißt das, Gott schickt seinen Leuten keinen winzigen Kompass in der Hoffnung, dass sie sich schon irgendwie selbst durchs Unterholz schlagen werden.
Nein, überhaupt nicht.
U-Bahn direkt durch die Wüste, nur um die Distanz zu überwinden, weil die Menschen aus eigener Kraft dazu gar nicht mehr in der Lage sind.
Das ist wirklich eine sehr treffende Analogie für diese göttliche Souveränität. Aber wenn wir kritisch bleiben, und das waren die Leute im Exil ganz sicher, dann löst der bloße Wille ja allein noch kein Problem.
Stimmt. Das bringt uns unweigerlich zur zweiten großen Hürde oder Frage.
Genau, okay, die Intention mag ja da sein. Er will uns helfen. Aber existiert auch die Fähigkeit dazu?
Wie Frage der Macht.
Ja. Die Hindernisse damals, also das schier unbesiegbare Weltreich Babylon mit seinen gewaltigen Armeen, den Göttern und Mauern, die wirken absolut übermächtig. Kann dieser Gott Israels gegen solche realpolitischen Giganten überhaupt noch irgendetwas ausrichten?
Hier wird es wirklich interessant, denn an diesem Punkt ändert sich der Tonfall des Textes drastisch.
Er wird fast schon sarkastisch, oder?
Ja, total beißend, besonders wenn es um menschliche Machtstrukturen geht. Der Text sagt da ganz lapidar, alles Fleisch ist Gras.
Ein starkes Bild.
Absolut. Aus dieser makrokosmischen Perspektive Gottes ist selbst das mächtige Babylon, das gerade die ganze bekannte Welt dominiert, nichts weiter als ein mickriger Grashalm, der in der Mittagssonne vertrocknet.
Und nur die übergeordnete Realität Gottes hat wirklich dauerhaft Bestand.
Genau. Und um das zu untermauern, beginnt der Text dann mit einer ganzen Serie von rhetorischen Fragen, die fast schon provozieren sollen. Wer hat das Wasser der Meere abgemessen? Wer war der Berater Gottes? Wer hat ihn belehrt?
Um die Wucht dieser speziell in rhetorischen Fragen zu verstehen, müssen wir uns kurz den historischen Kontext dieser antiken Weltanschauung ansehen.
Ja, bitte. Wie haben die damals gedacht?
In Mesopotamien und ganz speziell in Babylon funktionierte die Götterwelt eigentlich exakt wie ein politischer Hofstaat.
Also mit Intrigen und Ministern.
Gewissermaßen. Es gab ein Pantheon. Kein Gott traf jemals Entscheidungen völlig isoliert. Es gab immer himmlische Räte, es gab magische Berater, ständige Verhandlungen zwischen den verschiedenen Göttern.
Ah, und der Text von Jesaja dekonstruiert diese Vorstellung jetzt komplett.
Vollständig. Er postuliert hier einen Gott, der völlig autonom operiert, der keine Komitees braucht und absolut niemanden um Erlaubnis fragt.
Und diese Dekonstruktion, die gipfelt ja dann in einer Passage, die sich extrem über die Mechanik des Götzendienstes lustig macht.
Oh ja, die Passage ist herrlich.
Wenn wir mal untersuchen, warum Menschen damals überhaupt Götzenbilder bauten. Es ging ja eigentlich immer um Kontrolle, oder?
Ja, in einer chaotischen Welt wollte man das Göttliche irgendwie fassbar und manipulierbar machen.
Und der Text führt diese Absurdität gnadenlos vor. Er beschreibt da einen Mann, der ist zu arm für eine Statue aus Gold. Also sucht er sich ein Stück Holz im Wald.
Idealerweise eines, das nicht sofort verrottet.
Genau. Dann bringt er dieses Holz zu einem Handwerker, der es für ihn schnitzt. Und dann, und das ist echt der beste Teil, nagelt der Handwerker es auf einem Tisch fest, damit diese angebliche, allmächtige Gottheit nicht aus Versehen umkippt.
Es ist großartig, ja.
Jesaja fragt im Grunde, ihr wollt den Schöpfer des Universums ernsthaft mit einem Stück Holz vergleichen, das man anbinden muss, damit es nicht vom Regal fällt?
Es ist eine brillante, fast schon psychologische Analyse menschlicher Bewältigungsmechanismen. Die Menschen versuchen verzweifelt, das Unkontrollierbare zu domestizieren, indem sie es einfach auf den Tisch nageln.
Absolut.
Oswald erweitert diesen Gedanken übrigens auch auf unsere moderne Sprache, was ich sehr spannend fand. Er referenziert da C.S. Lewis und zeigt auf, wie tief diese biblischen Bilder eigentlich in unseren kulturellen Code eingedrungen sind.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja, die englische King James Bibel hat Phrasen geprägt, die direkt aus diesen Jesaja-Texten stammen. Zum Beispiel a drop in a bucket. Also auf Deutsch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ach, das kommt daher. Krass.
Ja, oder by the skin of your teeth, mit knapper Not. Diese antiken Texte liefern uns also nicht nur Theologie, sie haben unsere gesamte Metaphorik geformt.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Aber um mal auf die Machtfrage zurückzukommen, der Text stellt diesem festgenagelten Stück Holz auf dem Tisch dann eine kosmische Dimension gegenüber. Er beschreibt, wie Gott über dem Kreis der Erde thront.
Und das ist ja an sich schon bemerkenswert. Ich meine, Jesaja hatte keine Satellitenbilder. Der flog nicht ins All.
Nein, definitiv nicht.
Dennoch formuliert er diese überragende, schwebende Perspektive der runden Erde. Und dann kommt der Moment, in dem Gott die Sterne beim Namen ruft.
Das ist der absolute philosophische Todesstoß für das babylonische Weltbild.
Wieso?
Naja, in der Antike, insbesondere wenn wir tausende von Jahren zurückgehen, beispielsweise zu den alten Sumerern, da waren Sterne nicht einfach nur irgendwelche glühenden Gaskugeln im All.
Sondern?
Es waren Götter. Das sumerische Piktogramm für das Wort Gott war buchstäblich ein Stern. Der Stern der Venus zum Beispiel repräsentierte mächtige Gottheiten wie Inanna.
Okay, wow. Das heißt, wenn der Text behauptet, Gott ruft die Sterne heraus wie ein General seine Soldaten und er ordnet sie sogar bei ihren Namen an?
Dann sagt er im Grunde, die vermeintlichen Riesengötter der Großmächte sind für euren Gott nichts weiter als kleine leuchtende Befehlsempfänger. Er herrscht ganz locker über all das, was die anderen anbeten.
Das fasst die ersten beiden Punkte wirklich perfekt zusammen. Er will retten, deshalb baut er Autobahnen durch die Wüste. Und er kann retten, denn die Feinde sind nur Gras und die fremden Götter sind nur seine kleinen Statisten.
Genau.
Aber, und das ist das große Aber, wenn Intention und Macht offensichtlich vorhanden sind, dann landen wir doch unweigerlich bei der dritten, der wahrscheinlich quälendsten Frage der gesamten menschlichen Erfahrung.
Warum passiert dann nichts?
Exakt. Warum passiert dann im Hier und Jetzt rein gar nichts? Wir leiden immer noch. Und das bringt uns zur existenziellen Realität des Wartens.
Richtig, die quellende Verzögerung zwischen dem Versprechen und seiner Erfüllung. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann zeigt Oswald auf, dass im biblischen Kontext Warten und Vertrauen keine getrennten Konzepte sind.
Wie meint er das?
Er verwendet dieses wunderbare Bild von Teeblättern in heißem Wasser.
Ah, das mochte ich sehr.
Wenn man die da reingibt, verschmelzen sie miteinander. Sie durchdringen sich so komplett, bis man das Wasser und den Tee am Ende gar nicht mehr trennen kann.
Okay.
Echtes Vertrauen existiert also nicht ohne die Bereitschaft auszuharren. Und das bloße Ausharren ohne Vertrauen, das ist am Ende nur bittere Verzweiflung.
Und genau in diese krasse, fast unerträgliche Spannung hinein spricht Gott dann in Kapitel 41 diese Worte: Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen.
Ja, ein Versprechen mitten im Warten.
Aber lass uns da mal ganz ehrlich sein. Warten ist doch einfach psychologische Folter.
Oh ja.
Besonders für uns heute, ich meine, wo echt jede Information und jedes Amazon-Paket gefühlt nur einen Klick entfernt ist. Aber Oswald liefert hier einen Gedanken, der die Mechanik der göttlichen Empathie auf eine Ebene hebt, die mich wirklich fasziniert hat.
Du meinst den Vergleich mit dem Computer?
Genau. Er warnt zwar vorher, man dürfe Gott nicht reduzieren, aber er zieht die Analogie zu einem ultimativen Supercomputer heran. Gott besitzt ja eine absolute, augenblickliche Omniszienz. Er weiß alles sofort.
Er verarbeitet in Millisekunden Milliarden von Datenpunkten.
Ja, er kennt jeden unserer Gedanken, er kennt jede Frustration im Stau, jede neuronale Reaktion auf unseren Schmerz.
Aber das ist eben nur das konzeptionelle Wissen. Also ein Supercomputer kann ja auch die chemische Zusammensetzung einer menschlichen Träne perfekt analysieren.
Stimmt, aber er hat nie selbst geweint.
Exakt. Und hier geht Oswald einen massiven Schritt weiter und berührt die theologische Dimension der Menschwerdung, die später im Neuen Testament ja so zentral wird.
Okay, erzähl.
Also bevor Jesus auf die Erde kam, besaß Gott dieses unendliche theoretische Wissen über unser menschliches Leid, Aber durch die Inkarnation, also durch das tatsächliche Leben als Mensch in der Zeit, da hat er das Warten ganz existenziell erfahren.
Ah, er wurde der Zeit unterworfen.
Ja, er hat den physischen und psychologischen Druck der verstreichenden Zeitabläufe am eigenen Körper gespürt. Er weiß nicht nur konzeptionell, wie Zukunftsangst funktioniert, er hat sie empirisch, also am eigenen Leib, durchlebt.
Das ändert die gesamte Dynamik. Gott versteht das Warten also nicht nur von oben als kühler Beobachter, sondern als jemand, der selbst den langsamen, quälenden Takt der Sekunden ertragen musste.
Ganz genau.
Und das ist für mich der perfekte Übergang zu dieser ganz berühmten Metapher am Ende von Kapitel 40.
Die mit den Adlern.
Genau. Da heißt es ja, wer vertraut, wird auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie werden rennen und nicht matt werden, sie werden gehen und nicht müde werden. Und hier bringt Oswald so ein amerikanisches Sprichwort ins Spiel, das er absolut brillant auf die spirituelle Realität anwendet.
Ja, das ist fantastisch.
Er sagt sinngemäß, es ist leicht, sich in die Lüfte zu schwingen und mit den Adlern zu fliegen, aber es ist unglaublich schwer, am Boden zu bleiben und mit den Truthähnen zu laufen.
Eine so wunderbare Entmystifizierung von Spiritualität.
Total.
Es bricht dieses erhabene, majestätische Bild des Adlers auf die raue, matschige Realität des Alltags herunter.
Genau das meine ich. Wenn man das mal direkt auf unsere eigene Lebensrealität überträgt. Diese großen, dramatischen, spirituellen Höhepunkte, also die Momente der großen Erleuchtung, die Lebenswenden, wo man voller Adrenalin ist.
Wo man glaubt, man könnte die ganze Welt aus den Angeln heben.
Ja, exakt. Das ist der Flug des Adlers. Und ironischerweise sind diese dramatischen Spitzen oft viel leichter zu bewältigen als der Rest.
Weil man von der Emotion getragen wird.
Richtig. Aber die wahre Herausforderung, das ist doch der zermürbende Alltag. Das sture Gehen im Schlamm. Der ganz normale, graue Dienstag im November.
Ein Dienstag, an dem keine großen Wunder passieren.
Wo man einfach nur aufstehen muss, zur Arbeit gehen, seine nervigen Rechnungen bezahlen und irgendwie ethisch integer bleiben muss, ohne zwischendurch aufzugeben.
Das ist der Lauf mit den Truthähnen, ja?
Es ist halt wie der Unterschied zwischen einem kurzen, total berauschenden Sprint und einem scheinbar endlosen, schmerzhaften Marathon. Und genau hier, an diesem grauen Dienstag, greift das Versprechen, ich werde dir helfen. Es bedeutet eben nicht, ich nehme dir die Last komplett ab, lehn dich zurück. Es bedeutet, wir gehen diesen zermürbenden, unspektakulären Weg gemeinsam. Gott mit uns.
Das fasst die Mechanik dieser Kapitel wirklich exzellent zusammen. Lass uns das vielleicht nochmal bündeln, was das für die praktische Anwendung bedeutet.
Sehr gern.
Die Analyse dieser wirklich alten Texte liefert uns echte Werkzeuge für heute. Erstens, Trost ist keine passive Bemitleidung, sondern die aktive Zufuhr von innerer Stärke, von Stahl im Rückgrat.
Check.
Zweitens, unsere scheinbar unüberwindbaren Hindernisse, diese riesigen Imperien, die relativieren sich vor der Makroperspektive Gottes. Sie sind nur Grashalme.
Genau.
Und drittens, vielleicht am wichtigsten, die stille Ausdauer im alltäglichen, unauffälligen Gehen erfordert oft viel mehr Resilienz als die großen emotionalen Höhenflüge.
Das heißt, wir sprechen hier am Ende nicht über verstaubte Historie im Museum, sondern wir haben hier quasi ein psychologisches und theologisches Überlebenshandbuch vor uns für genau die Zeiten, in denen die eigenen Strukturen komplett wegbrechen.
Absolut. Und zum Abschluss möchte ich dir als Zuhörer noch einen Aspekt mit auf den Weg geben, den wir heute echt nur streifen können, der aber in Kapitel 41 eine immense Provokation darstellt.
Oh, eine Provokation? Schieß los.
Oswald weist darauf hin, dass Gott in diesem Text ankündigt, einen Befreier aus dem Osten zu rufen. Historisch gesehen war das der König Kyros von Persien.
Okay, und was ist daran so provokant?
Die Pointe daran ist, Gott benutzt eben keinen frommen Israeliten, um sein eigenes Volk aus dem babylonischen Exil zu retten. Er nutzt einen völlig fremden, heidnischen Herrscher aus einem komplett anderen Imperium, um seine Pläne umzusetzen.
Ach krass. Okay.
Und das führt zu einer extrem herausfordernden Überlegung für deinen eigenen Alltag. Wenn du in einer tiefen Krise steckst und auf Hilfe, auf einen Ausweg oder auf eine Lösung wartest, bist du eigentlich darauf vorbereitet, dass diese Lösung aus einer völlig unerwarteten, fremden und vielleicht sogar tief unbequemen Richtung kommt?
Wow.
wirst du die Autobahn, die da für dich durch die Wüste gebaut wird, überhaupt erkennen, wenn das Bauunternehmen so gar nicht deinen persönlichen frommen Erwartungen entspricht?
Das ist wirklich ein fantastischer und auch sehr unbequemer Gedanke, den wir heute genauso stehen lassen werden.
Finde ich auch.
Wenn man Texte wie diesen aufschlägt, dann sollte man offensichtlich aufhören, nach Staub zu suchen und stattdessen anfangen, die eigenen Gewissheiten massiv zu hinterfragen. Wir hoffen jedenfalls, du konntest aus dieser tiefgehenden Analyse der Quellen heute einige neue Perspektiven für dein eigenes Leben extrahieren.
Das hoffe ich auch.
Bleib kritisch, bleib neugierig und wir hören uns beim nächsten Mal.